ARD.
Meine Entdeckung des Sommers ist Bremer Scherkohl mit Knoblauch und Olivenöl schön angedünstet in der Pfanne. Schmeckt ein bisschen wie Grünkohl. Ich bin gar nicht so ein großer Grünkohl-Fan, aber Bremer Scherkohl, das war richtig lecker. Ralf, wir haben ja noch genug hier im Beet. Wirklich eine Empfehlung, probier's auch mal aus.
Das werde ich natürlich machen. Also du hast es ja schon gesagt, da sind ja bestimmt noch 8 Pflanzen mit ganz vielen leckeren Blättern dran. Da schlagen wir nachher zu und dann nehme ich mir da was mit. Und von den Erdbeeren, da nasche ich auch noch ein bisschen, denn die haben uns wirklich nicht enttäuscht. Und auch die dicken Bohnen waren ganz gut, die haben wir jetzt schon rausgenommen. Die Kerne haben wir gekocht und so schön hellgrün sah das dann aus, so ein bisschen wie Mousse. Hat ganz lecker geschmeckt. Ja, so ein bisschen enttäuscht waren wir von der mexikanischen Minigurke und von dem Malabar-Spinat. Da ist von der Minigurke eigentlich nichts mehr zu sehen gewesen, haben wir gedacht. Bis dann unsere Gartenexpertin, die wir hier ganz herzlich begrüßen, in die Knie gegangen ist und hat da mal zwischen dem Scherkohl geguckt. Und was hat sie entdeckt? Ach, die mexikanische Minigurke, die hätte sich da zur Seite geschlängelt.
Das war schon ziemlich lustig. Es sah ein bisschen aus wie Efeu. Nein, es war die Gurke, die tatsächlich einfach einen anderen Weg genommen hat, als wir für sie vorgesehen. Es war ein bisschen was vertrocknet an der Ranghilfe und der Rest der Minigurke schlängelte sich durch den Bremer Scherkohl. Also sie ist nicht ganz tot. Teile von ihr haben überlebt. Und natürlich geht es heute weiter in unseren Beeten hier auf dem Funkhausgelände, denn es wird Zeit für Salate und für verschiedene Kohlsorten, damit wir dann auch später im Jahr, wenn es draußen dann schon wieder dunkler und ungemütlicher wird, immer noch gesunde und vitaminreiche Lebensmittel aus dem eigenen Garten ausbuddeln können. Frischer geht's dann einfach nicht. Und wir machen noch was ganz Besonderes, für uns zumindest. Wir werden jetzt eine Süßkartoffel heute noch in einen Kübel pflanzen. Haben wir doch auch noch nie gemacht. Wir sind total gespannt, aber dazu später dann mehr.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
So, Claudia, dann nochmal ganz offiziell herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo.
Und auch schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Jede Woche gibt es ja eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind ja 2 Teams, Thomas und Samir und eben heute Martina und Ralf. Und wir haben alle gemeinsam ein Ziel, nämlich euch mit jeder Menge Tipps und Ideen rund ums Gärtnern zu versorgen. Egal, ob ihr nun Gartenneulinge, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis seid, damit bei euch natürlich alles im grünen Bereich ist.
Und bevor wir uns heute um unsere Kohlsorten und den Salat kümmern, schauen wir noch mal ganz kurz, wie es in unseren Beeten aussieht. Wir haben ja gerade schon gesagt, unsere mexikanische Minigurke, zumindest eine davon, hat nun doch überlebt. Ansonsten wachsen unsere Physalis-Pflanzen ganz fröhlich in die Höhe. Eine Kartoffel ist unfreiwillig irgendwie im Boden geblieben, die wächst so langsam aus dem Rasen raus. Wir freuen uns also auch, dass wir jedes Jahr ungeplant doch noch Kartoffeln weiter ernten können. Und Ralf, was haben wir noch?
Ja, wir haben noch Erbsen, die sehen auch ganz gut aus. Die sind prall gefüllt, die Schoten. Also ich glaube, die Erbsen können auch bald geerntet werden. Und die Lila Luzi, diese kleine Chili-Sorte, die ja ganz unterschiedliche Farben dann hinterher hat, die ist auch ganz gut gekommen. Und ein bisschen kahl, aber oben, da sieht man schon so die Ansätze, da werden bald die ersten Früchte dann zu sehen sein.
Eine Frucht sehe ich auch schon zumindest bei dem Blockpaprika oder Spitzpaprika. Auf jeden Fall bei der Paprikasorte, da ist schon eine kleine Frucht dran.
Ja. Also es funktioniert. Manchmal müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ganz oft funktioniert es aber auch wirklich ganz von alleine. Und Gärtnern, muss man wieder sagen, macht Spaß, Martina.
Ernten macht noch mehr Spaß.
Ja, na klar. Der Scherkohl ist ja, na, ein bisschen hast du ja noch übergelassen.
Der wächst auch sehr schnell nach. Also es ist noch genug für alle da. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall schon mal auf dem Laufenden, was hier unsere Beete angeht. Ich habe immer so das Gefühl, im Sommer ist die Arbeit im Gemüsegarten schon... ja, fast vorbei. Alles ist im Frühjahr nach den Eisheiligen gesetzt worden und jetzt kann man zugucken, wie es wächst und hier und da noch mal ein bisschen nachhelfen, vielleicht ein bisschen düngen. Aber ansonsten geht es alles langsam Richtung Ernte. Aber es ist gar nicht so. Man kann immer noch weiter pflanzen und das machen wir heute hier auch und ihr könnt uns dabei begleiten. Kohl steht auf dem Plan und zwar Rosenkohl, Grünkohl und Kohlrabi. Und zum Thema Kohl, da habe ich schon was ganz Interessantes gelesen. Alle Kohlsorten, die wir so kennen, die sollen auf eine Art Urkohl zurückgehen und zwar auf den Wildkohl. In Deutschland wächst er auch noch frei auf Helgoland.
Und im Garten von Claudia.
Genau, der Helgoländer Wildkohl, das ist auch bekannt als Samen, kann man kaufen.
Also wenn das der Urkohl ist, was ist das dann für ein Kohl? Eine Mischung aus Rosenkohl, Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli? Oder?
Nein, das ist wirklich die Urpflanze, die ursprüngliche Pflanze mal, also wirklich die Wildform. Die ist noch nichts mit irgendwas verkreuzt. Das ist wirklich die ursprüngliche Form. Die ist allerdings nicht so zart wie unsere Kohle, ne? Also die wächst normalerweise so am Strand irgendwo im Sand. Und da ist große Hitze und da sind die Blätter sehr, sehr hart. Also da kann man wahrscheinlich auch nur, ich habe es also noch nicht ausprobiert, nur die zarten Sachen, wenn sie ganz frisch rauskommen, kann man von essen. Dass, wenn er später größer wird, dann wird er hart.
Also was machst du damit?
Ja, ich habe ihn einfach nur mal, um zu gucken, ne, wie er wächst. Aber man sieht ihn, also so eine ähnliche Kohlart, den Meerkohl, sieht man auch an der Ostsee, an den Stränden auch. Das sieht ähnlich aus.
Das hatten wir ja neulich auch, ne? Meerkohl. Genau, soll auch sehr gesund sein.
Also wir hätten den wahrscheinlich oder würden ihn gar nicht erkennen und als Kohl identifizieren. Da muss man schon wirklich darauf hingewiesen werden. Deshalb geht es bei uns jetzt um diese Kohlsorten, die ihr ja kennt. Also Rosenkohl, Grünkohl und Kohlrabi. Und dann fangen wir mal mit dem Rosenkohl an. Der wird ja von April bis Mitte Mai direkt ins Beet gesät. Jetzt, da müssen wir Jungpflanzen einpflanzen. Und gucken wir mal ein bisschen zurück. So der Anbau von Rosenkohl, der soll so im 16. Jahrhundert in Belgien begonnen haben. Also schon eine ganze Ecke lang wird diese Kohlsorte kultiviert und die Stängel, die werden so 50 bis 70 Zentimeter hoch und daran hängen dann ringsherum die Knospen, das sind Knospen, die wir dann eigentlich als Röschen essen. Also da muss man auch mal dran denken, wenn man den da einfach stehen lässt, dann kommen dahinter irgendwelche schönen Sachen raus.
Das sind verkürzte Seitenzweige, also sie sind gestaucht, ne? In den Blattachseln bilden sich Seitenzweige und diese Seitenzweige, die sind im Prinzip jetzt künstlich gestaucht, dass sie nicht weiter auswachsen, sondern dass sie in so einem kleinen Röschen wachsen. Ne? Das ist eine Züchtung, die ist, wie gesagt, schon sehr, sehr alt.
Du hast uns ja Rosenkohl mitgebracht, dann lass doch mal anschauen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Jungpflanze Rosenkohl gesehen. Ich habe immer nur in so einem Säckchen hinterher die fertig geernteten Röschen gesehen.
Der Rosenkohl, also er unterscheidet sich nicht groß von anderen Blattkohlen. Also äußerlich könnte man jetzt nicht genau unterscheiden, ob das jetzt ein Brokkoli ist, ein Rosenkohl oder ein Blumenkohl, ne? Zumindest in diesem Stadium.
Das stimmt, mein Blumenkohl sah auf jeden Fall so ähnlich aus.
Also die sehen sich wirklich sehr ähnlich im Jungstadium. Aber die hier sind also wirklich jetzt ein bisschen weiter. Aber man sieht hier bei mir, haben sich die Schnecken schon wieder dran vergnügt, ne? Also, aber die Mitte, das ist wichtig, dass die Mitte im Prinzip noch in Ordnung ist, dann kann er wachsen.
Ganz kurzer Exkurs, wie läuft es mit den Schnecken in diesem Jahr? Ist es so schlimm wie im vergangenen?
Nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, sie sind da. Salat haben sie mir komplett aus dem Kästchen, wo die noch einzeln standen, in einer Nacht komplett abgeweidet. Also bei Salatpflanzen mache ich das so, dass ich teilweise einen Kragen drum mache. Es gibt so Schneckenkragen aus Kunststoff. Gibt auch welche in Metall, aber die sind richtig teuer. Die aus Kunststoff, die kann man auch mehrere Jahre benutzen. Und ich mache dann wirklich, bis die Pflanze ein bisschen größer ist, einen Kragen drumherum.
Also wir haben ja schon einige Folgen zum Thema Schnecken gemacht. Wir hängen es euch nochmal in die Shownotes, falls ihr auch schon die ersten Probleme bemerkt habt.
Claudia, und jetzt geht's dran, den Rosenkohl in den Boden zu bringen. Braucht er einen besonderen Boden, einen besonderen Standort, sonnig wahrscheinlich?
Ja, Kohl ist ein Starkzehrer, also der braucht ordentlich Dünger. Wenn ich den jetzt eingepflanzt habe, dann sollte der hinterher wenigstens ein Schäufelchen Dünger kriegen, organischen Dünger. Und er braucht ja auch eine gewisse Zeit, ne? Also bis man ihn ernten kann, vergeht ja jetzt mindestens noch ein halbes Jahr. Da braucht er in der Zeit auch noch mal eine Nachdüngung.
Wann ernte ich denn Rosenkohl?
Nach dem ersten Frost. Und zwar liegt das daran, dass der Kohl normalerweise nicht so mild schmeckt. Er ist ein bisschen bitter. Wenn der erste Frost drüber geht, dann fängt die Pflanze an, Zucker einzulagern. Und das mildert im Prinzip diesen scharfen Geschmack ab. Und dann kann man ihn essen. Das gilt für den Rosenkohl genauso wie für den Grünkohl.
Und du hast uns jetzt zwei Pflänzchen hier mitgebracht. Mit was für einem Ertrag kann ich denn da rechnen? Also was lohnt denn vielleicht zu Hause auch?
Also Starkzehrer muss natürlich ordentlich normalerweise Kompost reinkriegen. Das geht bei uns hier in diesem flachen Beet geht das nicht. Also müssen wir mit organischem Dünger von oben nachhelfen. Ne, aber am besten das Beet mindestens mit 5 mm oder 6 mm Kompost abdecken und dann praktisch reinpflanzen und auch noch nachher, wenn die Pflanze ein bisschen größer ist, auch noch mal mit organischem Dünger nachdüngen. Man kann bei organischem Dünger nichts falsch machen. Also es wird nicht überdüngt. Das geht mit organischem Dünger nicht und deswegen holt sich die Pflanze dann nachher so viel, wie sie braucht. Aber sie muss praktisch den Dünger haben. Ne?
Aber wenn ich jetzt zwei Pflanzen pflanze, wie viel kann ich hinterher ungefähr ernten? Wenn wir mal von einer guten oder normalen Ernte ausgehen, ist das dann eine Handvoll oder kriege ich damit zwei Personen schon satt?
Ach naja, so 500 Gramm pro Pflanze kriegt man mit Sicherheit raus. Kommt drauf an, in welchem Stadium man die Röschen aberntet. Ne? Ob man sie sehr jung aberntet oder ob man sie ein bisschen größer werden lässt.
Also zwei Pflanzen sind schon Mittagessen?
Ja, 500 Gramm für dich, 500 Gramm für mich. Dann warten wir ab, wenn wir hier im Schal dick eingemummelt stehen und den Rosenkohl dann ernten. Oh, die Zeit vergeht so schnell. Ich sehe uns da tatsächlich schon so durch den Schnee stapfen.
Tatsächlich ist dann schon Weihnachten vorbei, ja, wenn wir das ernten. Das finde ich ganz schlimm.
Aber das Gute ist ja, es geht im Garten ja dann immer weiter im nächsten. Fängt man wieder von vorne an mit allem. So, und jetzt rein mit dem Rosenkohl. Der kommt zwischen die Tomaten, hatte mir Claudia gesagt.
Also genau in die Mitte pflanzen, neben die Erbsen, weil die Erbsen sind ja bald abgeerntet. Und wenn die abgeerntet sind, bitte nur abschneiden. Ne? Also die Wurzeln drin lassen, weil da sind die Knöllchenbakterien, da ist dann auch noch zusätzlich Dünger.
Claudia, wie weit müssen die jetzt auseinandergepflanzt werden? Die sind ja recht klein, die Pflanzen.
50 bis 60 Zentimeter sollten sie schon auseinander, denn die werden groß. Sie haben ja Zeit zum Wachsen.
Also sich nicht täuschen lassen?
Nein, also ruhig ein bisschen auseinanderpflanzen. Aber wie gesagt, aufpassen, dass die Schnecken nicht rangehen.
Ich hatte auch alle Zeit der Welt, bin aber auch nicht mehr als 1,78 geworden.
Vielleicht hattest du nicht genug Platz.
Oder genug Dünger.
So, aber es gibt ein Wesen, das einer glorreichen Ernte im Wege stehen könnte. Und das ist der Kohlweißling. Der hat es auf Kohlsorten abgesehen. Aber der Rosenkohl kann sich wehren.
Garten besser wissen.
Ja, und das ist wieder eine Geschichte, wo ich sagen würde, unglaublich, aber tatsächlich wahr, was die Natur alles so hinkriegt. Martina hat es ja gesagt, dieser Kohlweißling, der macht sich gern an den Rosenkohl ran. Und wenn nun das Weibchen die Eier an die Blätter des Rosenkohls so anklebt, ja, vereinfacht besprochen, dann beginnt ein, wie ich finde, phänomenaler Prozess. Und ich beschreibe das mal so, der Rosenkohl kriegt durch Rezeptoren in den Blättern tatsächlich mit, dass da Eier dranhängen an den Blättern und verströmt nun einen ganz besonderen Duftstoff. Und dieser Duftstoff, der lockt Schlupfwespen an und aha, die Schlupfwespen sind die absoluten Feinde des Kohlweißlings. Und dann legt die Schlupfwespe ihre Eier in die Raupen des Kohlweißlings und dann schlüpfen daraus Larven, die Raupen von innen auffressen. Nicht ganz ja, appetitlich für uns so, aber effektiv anscheinend.
Ist krass, oder? Diese Schlupfwespen helfen auch immer bei Mehlmotten in der Küche. Also es ist ein super Getier. Also falls ihr mal wieder irgendwo im Garten seid und Kohl seht, könnt ihr dieses Wissen jetzt zum Besten geben. Also Claudia hat hier gleich 4 Löcher gegraben, obwohl wir nur 2 Rosenkohlpflanzen haben. Aber sie hat clevererweise gleich die Löcher mitgebuddelt für den Grünkohl, den wir auch mit einpflanzen. Unterscheiden sich Grünkohl und Rosenkohl in dem, was sie so brauchen? Frost brauchen sie ja beide, haben wir festgestellt.
Nein, also von den Nährstoffgehalten genau das Gleiche. Also die brauchen auch viel Dünger.
Und was hast du jetzt für Grünkohlsorten genommen? Ganz besondere oder?
Also ich nehme mal an, das ist so ein Standard, den habe ich beim Gärtner meines Vertrauens gekauft und das wird wahrscheinlich der grüne Krause sein oder so krauser grüner, weiß nicht, das ist so eine Standardsorte, die wird halt immer gern genommen. Es gibt auch noch welche, die heißen Lärchenzungen, da sind die so ein bisschen länglich nachher, die Blätter werden unten schmal und nach oben immer etwas breiter, deswegen sagt man Lärchenzungen, weil die so zungenförmig sind, aber ich glaube, dies hier, das ist der ganz normale grüne Krause.
Und es ist jetzt auf jeden Fall auch die gute Zeit, den in den Boden zu bringen, wenn man Jungpflanzen hat.
Ja, genau. Also für Rosenkohl ist es im Prinzip schon höchste Eisenbahn. Ne? Also da hat Aussaat jetzt keinen Zweck mehr, das ist zu spät. Aber Jungpflanzen bekommt man jetzt halt noch. Ne? Und die sollten jetzt spätestens auch in die Erde, weil sonst haben wir vor dem Frost keinen großen Ansatz mehr. Die Pflanze braucht halt ein bisschen Wärme auch noch und lange Tage.
Und ja, roher Grünkohl, glaubt man vielleicht gar nicht, aber es ist so, gehört mit zu den Vitamin-C-reichsten Lebensmitteln überhaupt. Wenn er gekocht ist, sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber in den USA zum Beispiel kommt er auch direkt in so eine grüne Smoothies mit rein. Und es gibt sogar Grünkohl-Chips, also da wird der so klein gerissen, ein bisschen mit irgendwas Netten gewürzt und so weiter und dann frittiert. Und das soll wohl ganz lecker schmecken.
Ja, bloß das Frittieren macht natürlich die Vitamine auch kaputt, ne? Aber kann man machen. Man kann es auch auf dem Backblech trocknen. Also dann ist kein Fett drin, ne? Es ist etwas bekömmlicher dann. Aber der wird dann richtig trocken. Also wenn man ihn dann so anfasst, das ist wirklich das, ja, crunchy, ne?
Ich wollte gerade sagen, crunchy Grünkohl.
Ja.
Crunchy Grünkohl.
Ja, aber man muss aber erstmal ein bisschen was kriegen, ne? So ein bisschen Erde drumherum und nachher noch eine Schippe Dünger und dann ein bisschen Wasser. Und dann dauert das auch wieder bis in den Winter hinein. Oh Mensch, wir gucken ins Weiße.
Aber es ist so ein bisschen heute schon an morgen denken, ne? Dass wir eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch im Winter hier noch was zum Ernten haben und dass nicht alles vorbei ist, wenn der Sommer vorbei ist.
wir werden ja im nächsten Monat auch noch Sachen aussehen. Es kommen durchaus noch Sachen in Frage, die im nächsten Monat auch noch ausgesät werden können oder wieder ausgesät werden können, weil dann die langen Tage vorbei sind.
Dass die langen Tage vorbei sind, macht mich ja immer traurig, aber dass man noch was aussehen kann, wiederum froh. Also ich freue mich drauf. So, und unsere dritte Kohlsorte ist ja heute der Kohlrabi. Und Claudia hat schon unseren Kohlrabi zu den Tomaten gestellt. Warum passt das ganz gut zusammen?
Naja, es gibt halt Pflanzen, die sich mögen und es gibt welche, die sich nicht mögen. Und dann versucht man auch immer in der Mischkultur Pflanzen, die gleiche Nährstoffbedingungen haben, also gleiche Familien sind, nicht zusammen zu pflanzen, weil die dann konkurrieren um die Nährstoffe. Deswegen macht man eine Mischkultur und die Tomate strömt einen Duft aus, der den Kohlweißling irritiert. Das heißt also, wenn ich die Kohlpflanzen zwischen die Tomaten setze, dann kann es sein, dass der Kohlweißling die Kohlpflanzen nicht findet.
Das ist ja auch wiederum clever. Kannst du einschätzen, für welche Distanzen das gilt? Also wenn ich jetzt verschiedene Kübel habe auf der Terrasse oder auf dem Balkon und da steht irgendwo eine Tomate und irgendwo habe ich Kohlrabi, ist das dann 1 Meter, 2, 50 Zentimeter?
Also ich schätze mal, sollte schon ein bisschen direkter zusammenstehen. Also hier mache ich es wirklich 30 Zentimeter von der Tomate weg. Ne? Das hängt mit dem Abstand der Bewässerung zusammen. Ne? 30 Tomaten auf 60 Zentimeter. Die Stabtomaten werden ja dann auch entgeizt. Ich glaube, das hier sind aber Buschtomaten. Ne? Zumindest vom Wuchs her. Eigentlich sind es Stabtomaten, aber naja, ist egal. Ich würde die ein bisschen entgeizen. Aber machen wir dieses Jahr ganz vorsichtig, dass wir nicht wieder die ganzen Früchte runterholen. Wenn man Stabtomaten hat, die kann man im 60 cm Abstand pflanzen und pflanzt dann im Prinzip den Kohlrabi genau dazwischen. Der sollte schon also direkt neben der Tomatenpflanze stehen.
Spannend, dann arrangiere ich zu Hause meine Töpfe noch mal ein bisschen um, dass die Tomaten dichter beim Kohl stehen. Ich habe ja Blumenkohl gesetzt.
Das kann man machen. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz daran denken, was wir am Anfang gesagt haben. Es gibt so einen Urkohl, ne, der wächst noch auf Helgoland oder bei Claudia im Garten. Und daraus sind alle anderen Kohlarten und Sorten gezüchtet worden. Und das ist wirklich wieder faszinierend. Was verwerten wir von den unterschiedlichen Kohlsorten und Arten? Nämlich ganz unterschiedliche Teile. Bei dem Rosenkohl sind es die Röschen, beim Grünkohl sind es die Blätter. Und beim Kohlrabi ist es diese verdickte Sprossachse, die dann so oberhalb des Bodens rauskommt oder sich da bildet. Also phänomenal, finde ich, was die Natur wieder alles so zustande bringt. Und wir essen eben beim Kohlrabi ja diese dicke Knolle dann und vergessen dabei ganz, dass die Blätter eigentlich doppelt so viel Vitamin C haben wie diese Knolle. Aber an die Blätter wagt man sich meistens gar nicht so ran. Aber sie könnten gebraten oder gedünstet werden oder kommen auch wieder in so einen Smoothie mit rein.
Bonustipp.
Da haben wir jetzt mal einen Bonustipp der besonderen Art, denn ihr könnt die Kohlrabi-Blätter auch nutzen, um Alufolie im Prinzip dadurch zu ersetzen. Zum Beispiel beim Grillen. Ihr könnt Gemüse klein schneiden, in die Blätter legen, das Ganze dann zusammenrollen und mit einem Spieß fixieren, dann ja, einfach auf den Rost legen. Und so kann man quasi sich Grillgemüse machen, eingewickelt in Kohlrabi-Blätter. Man spart eben die ja nicht ganz so gute Alufolie vielleicht. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich finde es total spannend und werde das mal machen, ob das wirklich klappt. Und dann kann man die Blätter am Ende sogar noch mitessen. Also es völlig ohne Abfall, ohne Alu läuft. Also super, super Idee.
Ja, genial, finde ich auch, was wir hier so nebenbei beim Gärtnern alles noch mitkriegen und lernen und ihr auch.
Claudia, was für Kohlrabi hast du uns eigentlich mitgebracht? Was ist das für eine Sorte?
Na, den Superschmelz.
Na, den Superschmelz. Warum den?
Ja, weil der sehr groß wird. Also er macht eine ziemlich große Knolle und bleibt aber trotzdem zart. Aber er braucht eine ganze Weile. Also er wird auch erst im Herbst dann geerntet. Die anderen Kohlrabi-Sorten, die es so gibt, blaue und weiße, die werden praktisch geerntet, wenn sie so faustgroß sind, ne? Weil die dann schön zart sind. Und da kann man auch immer wieder aussehen und wieder nachpflanzen. Die werden relativ schnell dicker. Aber der Superschmelz, der kriegt ja nachher, wenn es gut läuft, kriegt der eine Knolle, die fast ein Kilo wiegen kann. Und der braucht natürlich dann ein bisschen mehr Zeit, um so groß zu werden.
Aber der wird nicht holzig?
In der Regel nicht. Es kann aber passieren, wenn jetzt große Trockenheit kommt und er im Prinzip unter Wassermangel leidet. Also immer, wenn eine Wuchsstörung kommt, kann das auch passieren, dass er trotzdem holzig wird. Da muss man immer schön drauf achten, dass er immer schön Wasser und Nährstoffe kriegt.
Also er braucht trotzdem ein bisschen Betreuung, aber ist schon vergleichsweise pflegeleicht.
Betreuung, du guckst mich an, mache ich gerne. Auch der kriegt seine Portion Dünger und wird immer gut mit Wasser versorgt.
Den Kohlrabi haben wir jetzt also auch abgefrühstückt und Claudia hat uns noch was mitgebracht, nämlich Radieschen. So, und da bin ich jetzt verwirrt, weil wir pflanzen Radieschen immer fast als allererstes im Jahr. Im Februar, März sehen wir die ja immer schon aus, weil es Langtagspflanzen sind. Und wenn dann die Tage nämlich zu lang werden, dann machen die keine Radieschenknollen, sondern sie machen Blüten und sprießen und man kann hinterher nichts mehr essen. Und jetzt hast du uns mitten im Sommer Radieschen mitgebracht zum Aussehen. Wie kann das sein?
Das sind spezielle Sorten, Sommerradieschen. Da steht praktisch auf der Packung hinten drauf, ganzjährig, ne? Also praktisch während der Saison, ne? Beziehungsweise Sommerradieschen, die auch im Sommer ausgesät werden können, weil die nicht auf diesen Langtag so reagieren. Die kann man also jetzt um diese Zeit auspflanzen. Die kommen auch und die schießen nicht so schnell, beziehungsweise die gehen nicht so schnell in Blüte. Die sind extra so gezüchtet, dass sie das nicht tun.
Also für alle Radieschen-Fans, die vielleicht den richtigen Zeitpunkt im Frühjahr verpasst haben oder die einfach noch mehr Radieschen essen wollen, schlagt bei diesen Sorten zu.
Ich habe zwei Sorten. Das eine ist Ilka und das andere ist rundes halb rot, halb weiß. Das sind beide Sorten, die auch den Sommer über kultiviert werden können.
Ich habe auch Radieschen ausgesät bei mir in einer großen Schale und die sind auch ganz gut gekommen, aber die Amseln picken immer in der Erde rum und dann rupsen die Radieschen, die noch gar nicht so weit sind, raus und ich muss sie wieder reindrücken. Und das ist so ein Spiel, jeden Abend bin ich dabei, aber mal gucken, wer gewinnt.
Klingt aber irgendwie ganz niedlich.
Die mögen auch junge Radieschen. Aber man kann es natürlich auch im Beet dann machen und gegen die Amseln einfach einen Strauch oder ein paar Äste so drumherum legen, dass die Amseln dann nicht drankommen. Ne, dann lassen die das auch.
Eine kleine Vogelscheuche. So, und dieses runde, halb rot, halb weiß, sieht tatsächlich so aus. Es ist zur Hälfte rot und zur Hälfte weiß. Also wenn man die am Ende erntet, nicht wundern, das ist schon reif, es sieht wirklich so aus.
Ja, genau. Und es gibt auch noch eine Sorte, die habe ich auch sehr gerne. Das ist allerdings eine, die nur im Frühjahr und im Herbst kommt. Das ist Flamboyant. Das ist eine französische Sorte und die ist länglich und die ist auch an der Spitze weiß und oben rot. So wie das runde Halbrot, Halbweiß auch, aber halt so ein bisschen länglich.
So, wenn ich das jetzt noch schnell hier im Sommerbeet aussehe, wie lange braucht es, bis ich schon wieder essen kann?
So 3-4 Wochen, dann sind die ersten Radieschen schon so groß, dass man sie essen kann.
Das ist wirklich schnell, besonders im Vergleich zum Kohl. Das heißt, man kann die schon so ein bisschen dichter ranpflanzen, wenn es gar nicht anders geht, ne?
Ja, kann man machen. Man kann aber auch Kohl, wie gesagt, Helgoländer Wildkohl oder hier der Bremer Scherkohl, der kann jetzt auch noch ausgesät werden. Und der kommt dann auch relativ schnell. 3-4 Wochen, dann ist der erntereif.
Und Pflücksalat machen wir ja auch noch, ist auch schnell.
Das geht auch immer, geht auch schnell. Der schießt nicht so schnell, weil man die Blätter ja relativ schnell abschneidet. Man kann also im Prinzip die ganze Pflanze auch 5 cm über dem Boden komplett abschneiden. Dann hat man immer wieder junge Pflanzen, also der schießt relativ selten. Also den kann man über Sommer eigentlich immer aussehen.
Also für alle Gärtnerinnen und Gärtner, denen es wie mir geht, dass sie nicht mit der größten Geduld gesegnet sind, Radieschen, Pflücksalat und Bremer Scherkohl, es wird einfach schnell was. Aber Ralf, du bist die Ruhe selbst, ne? Du stehst dann auf die Kohlsorten.
Ja, ich kann geduldig warten und dann wird ordentlich zugeschlagen.
Die Mischung macht's doch.
Claudia, du hast jetzt die Radieschensamen schön in die offene Rille gelegt. Wie tief ungefähr?
Ja, 1 cm, 2 cm geht bei Radieschen. Die haben relativ große Samen, die kommen relativ schnell hoch.
Und jetzt wird die Rille einfach wieder geschlossen, ein bisschen angedrückt und dann müssen wir ein bisschen warten. So, in einigen Tagen kommt dann schon das erste Grün oben raus. So, und kaum ist die Saatrille für die Radieschen geschlossen, kommt schon die nächste für den Pflücksalat. Und ja, es ist tatsächlich so, unsere Beete sind wirklich nicht größer als 2 Meter mal 1,20.
Ja, deshalb, also es funktioniert auch auf kleinem Raum. Man muss nur gucken, dass es ein bisschen abwechselnd ist oder zusammenpasst, wie zum Beispiel ja der Kohl mit den Tomaten zusammen. Dann kann das alles ein bisschen dichter stehen. Und Pflücksalat und Radieschen, das geht jetzt ja so schnell, dass wir dann ja auch in 2 Monaten schon wieder Platz für Neues haben.
So, diese Salatsamen haben freundlicherweise so genau die Farbe von der Erde, in die sie reinkommen. Also die sieht man ja kaum.
Kommt immer auf diese Salatsorte an. Reine grüne Salate haben meistens helles Korn. Und die, die so ein bisschen rötlich überhaucht sind oder auch die roten Eichblättsalate, die sind dunkel.
Das mit dem Pflücksalat hat keine 30 Sekunden gedauert. Dann war er in der Erde und die Saatrille auch schon wieder geschlossen. Jetzt geht's weiter mit
den 2 Gurken. Ich habe 2 Gurken mitgebracht, die kann man auch an einem Stab hochziehen. Zumindest die Delikatessgurken, da geht das ganz prima. Das andere ist nur Einlegegurke. die man auch schon relativ klein dann pflückt. Und die Delikatessengurken, die holt man natürlich erst vom Strauch runter, beziehungsweise von der Pflanze, wenn die ein bisschen größer sind. Ne? Und die Delikatessengurken, die sind so gezüchtet, dass sie nicht mehr so große Kerne haben. Also dass das Kerngehäuse schön zart ist.
Ja, lecker. So wollen wir die gerne haben. 2 Stück hast du davon und dann rein damit in das Beet. So, und in dem zweiten Beet sind wir jetzt und Claudia gräbt gerade eine kleine Kuhle für den Malabar-Spinat. Den hatten wir damals zeitgleich mit der mexikanischen Minigurke gesetzt. Die eine mexikanische Minigurke haben wir ja auf wundersame Weise wiedergefunden. Vom Malabar-Spinat fehlt jede Spur und deswegen hat Claudia einen neuen mitgebracht. Und er hat sich auch schon gut entwickelt, ungefähr 2 Meter lang, die Ranke sozusagen. Ja, bis oben an unsere Rankhilfe kommt das Teilchen ran, viele rote Blätter, sieht schon interessant aus.
Ich hätte auch nie gedacht, dass das ein Spinat ist. Also diese Ranke ist auch wirklich, naja, 2 Millimeter oder noch dicker. Und es ist eine lange Ranke, an der dann so einzelne Blätter wachsen. Also sieht ganz verrückt aus.
Hier unten könnte man im Prinzip schon ernten. Also diese Blätter könnte man rein theoretisch schon ernten.
Und beim Stichwort Ernten, Martina?
Ja, da kriege ich wieder glänzende Augen. Aber das bedeutet, ich ernte wirklich diese einzelnen Blätter auch an der Ranke irgendwann ab. Das ist das, was ich esse. Ne? Das heißt, die Pflanze an sich wird irgendwann 3 Meter hoch, aber so alle 5 Zentimeter ist ein Blatt, das esse ich.
Ja, also ich würde jedes zweite nehmen, damit die Pflanze noch ein paar Blätter behält. Ne? Aber sie kriegt oben nachher auch so viel, dass man sie auch einkürzen kann. Und dann kriegt sie auch Seitentriebe und in den Seitentrieben sind dann auch wieder Blätter dran.
Okay, weil ansonsten wirkt der Ertrag ja nicht besonders groß.
Na gut, wenn man jetzt richtig Spinatgericht machen muss, dann sollte man sich schon mehrere Pflanzen hinstellen. Ne? Also da reicht diese eine nicht. Das ist ja jetzt nur zum Ausprobieren hier. Na, aber die werde ich trotzdem noch mit Befestigung machen hier, ne? Dass sie nicht runterrutscht an dem Stab. Normalerweise wickelt die sich von ganz alleine um den Stab. Bei der mexikanischen Minigurke funktioniert das nicht. Die macht so kleine... Ja, so kleine Rankausläufer, wie bei der Gurke. Es ist halt eine Gurkengewächs, ne? Also die sich dann irgendwo dran festhalten. Also so richtig rumranken tut die nicht. Aber der Malabar-Spinat, der tut das. Der rankt von ganz alleine. Also geht immer in die Runde. Und ich vermute, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber ich vermute, es ist ein Linkswinder. Das ist wie bei der Bohne. Das ist auch ein Linkswinder.
Ja, das ist eine gute Aufgabe. Da passe ich mal auf und gucke zu und sehe dann, wie er sich windet. Und erstmal auch wirklich ein herzliches Willkommen an den Malabar-Spinat. Bleib lange bei uns.
So, und jetzt kommen wir zu einer Pflanze, auf die ich mich schon das ganze Jahr freue, nämlich die Süßkartoffel. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren und ich war mir nicht sicher, ob man Süßkartoffeln bei uns einfach so auf dem Balkon oder im Garten anbauen kann. Aber Claudia sagt, jo, das funktioniert, aber sie braucht ordentlich Erde nach unten, also sie braucht ein bisschen Platz, weshalb wir uns entschieden haben, einen Blumen, also einen großen Topf zu nehmen. Da hatte Ralf mal eine große Büropflanze drin.
Ja, so ein riesen Benjamin. Der ist dann aber irgendwie von uns gegangen und dieser Kübel, ich weiß nicht, wie viele Liter da reinpassen, Claudia, 100 Liter irgendwie Pflanzenmaterial oder Substrat?
So zwischen 60 und 100.
Aber es ist schon ein Kavenzmann, also...
Ein paar Liter gehen da schon rein.
Jetzt deckt Claudia gerade so die Abzugslöcher des Topfes mit kleinen Pflanztöpfchen aus, also diesen Plastiktöpfchen, in dem die Pflanzen immer kommen. Warum machst du das?
Die dürfen nicht verstopfen, weil die Pflanzen mögen nicht im Wasser stehen. Das heißt, ich kann hier keinen Sumpf machen, sondern das Wasser muss abziehen. Und deswegen muss ich dafür sorgen, dass das Abzugsloch nicht sich mit Erde zusetzt. Normalerweise mache ich das so, dass ich zu Hause einen alten Topfscherben nehme, den ich drüber lege, damit das Abzugsloch frei bleibt. Das haben wir hier jetzt nicht, aber ich mache das zu Hause auch bei Töpfen, die sehr großes Volumen haben, dass ich einfach einen umgedrehten Plastiktopf praktisch auf diese Abzugslöcher stelle. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen Volumen, wo Wasser im Prinzip sich sammeln kann, dass die Pflanze nicht mit den Wurzeln direkt im Wasser steht.
Okay, wenn wir das fertig haben, dann muss jetzt die gesamte Erde da rein. Nicht wahr, Ralf?
Ja, das sind so nette 70-Liter-Päckchen, die ich dann jeweils mit einer Hand kurz darüber ausschütte. Nein, das ist schon eine Arbeit, wo man beide Hände für einen Beutel dann nehmen muss. Ja, soll ich zur Tat schreiten?
Erdemarsch. Mit vereinten Kräften. So, vor allen Dingen liegen hier schon die Süßkartoffelpflanzen auch daneben bereit, solange hier Ralf mit der Erde beschäftigt ist. Auch das erinnert mich irgendwie an Knöterich und gar nicht an eine normale Kartoffelpflanze. Also Süßkartoffeln und normale Kartoffeln haben nichts miteinander zu tun, oder?
Nein, soweit ich weiß, wenn ich nicht ganz mich täusche, ist es ein Windengewächs. Beziehungsweise ist kein Nachtschattengewächs. Soweit ich weiß. Ich will es jetzt nicht beschreien.
Das heißt, was essen wir denn dann tatsächlich von der Süßkartoffel?
Ja, die Wurzel.
Und bei klassischen Kartoffeln bilden sich ja ganz viele Knollen aus. Wie ist das jetzt bei so einer Süßkartoffel? Eine Pflanze gleich eine Wurzel?
Ja, im Prinzip schon. Na, die kann sich auch verzweigen. Also sie sollte auch Dünger kriegen. Ne? Wenn man Glück hat, kriegt man also ein ganzes Kilo von der Pflanze raus. Aber ist ein Starkzehrer, braucht auch viel Dünger.
Und Wasser. Okay, aber keine nassen Wurzeln.
Nee, nasse Wurzeln mögen sie nicht.
Ralf müht sich hier nur mit der Erde. Brauchst du vielleicht Hilfe oder geht es gerade so? Du bist ein bisschen rot geworden im Gesicht.
Danke, dass ihr euch auch mal ein bisschen um mich kümmert. Aber den Einbeutel habe ich ja gleich leer. Ihr unterhaltet euch da. Ja, das ist also 70 Kilo. Ist nicht ganz wenig. Aber jetzt mit vereinten Kräften. Claudia hat unten den Beutel ein bisschen mehr geöffnet. So, wunderbare Pflanzerde. Da soll sich die Süßkartoffel richtig austoben. Natürlich.
Also wir haben jetzt hier 70 Liter Erde in dem Kübel und es ist noch ein bisschen Platz. Aber reicht das oder muss der Rand voll mit Erde sein?
Also man lässt immer so 2 bis 3 Zentimeter oben Luft, damit man die Pflanze noch gießen kann, damit es nicht gleich überläuft.
Wie kommen jetzt die Pflanzen hier rein?
Die werden jetzt einfach hier reingepflanzt. Das sind 3 Pflanzen, weil es ist ein ziemlich großer Kübel. Und ich lasse die dann gleich so außen, naja, außen runter wachsen lassen, ist ein bisschen schwierig, wenn nachher die Rasenmäher kommen und dann nachher die, müsste man sie hochnehmen, ne? Weil sonst werden die mit abgemäht, es wäre schade drum.
Auf jeden Fall, das lassen wir nicht zu. Ich komme hier immer her und lege die Ranken auf den Topf. Oh, wir haben eine kleine Schnecke auf dem Blatt schon.
Ah, das ist, ja, die kann bleiben. Die richtet keinen großen Schaden an. Das ist eine Hainbänderschnecke.
Warum richtet die gerade jetzt keinen Schaden an?
Es ist eine Gehäuseschnecke und die tritt normalerweise nicht in Massen auf. Und das ist eine relativ kleine Schnecke. Wenn das nicht gerade Jungpflanzen sind, ne, an großen Pflanzen macht die keinen großen Schaden.
Na gut, dann darf sie hier wohnen. Claudia, wenn ich jetzt nicht so einen Riesenkübel, also knapp 100 Liter zu Hause habe oder auch keinen Platz dafür, wie groß muss denn ein Kübel mindestens sein? Also was würde funktionieren, wenn ich vielleicht auch nur eine Süßkartoffel ausprobieren will?
Na, 10 Liter mindestens, besser wären 20.
Aber das ist ja gar nicht so viel, ne? So ein normaler Wascheimer sind 10 Liter.
Ja, also diese Mörteleimer, die haben so 15 Liter. Das reicht eigentlich für eine Pflanze.
Na, das ist doch ein ganz guter Anfang. So, die 3 Pflanzen stecken jetzt hier schon so ein bisschen drin mit ihren Füßen, so reingedrückt, hüfttief in Erde so ungefähr. Und jetzt kriegen sie nochmal oben den letzten Rest Erde drauf, dass am Ende 2 Zentimeter Topfrand noch oben rausgucken. Und dann ein bisschen Wasser drumherum. Also heute Abend gießen, nicht wahr, Ralf?
Ja, erst die Pflanzen gießen, dann selbst duschen, kann ich mir gut merken.
Sehr gut. Claudia, und Süßkartoffel ist nicht gleich Süßkartoffel. Es gibt da unterschiedliche Sorten.
Ja, es gibt unterschiedliche Sorten. Ich habe jetzt hier eine, die ist weißfleischig. Es gibt aber auch welche, die haben rotes Fleisch. Da würde ich ein bisschen Stöckchen oder so dran machen, sonst bricht die mir ab. Diese hier, da steht, glaube ich, gar keine Sorte bei. Steht nur, na, aber das ist eine hellfleischige. Es gibt auch welche, die man so im Geschäft zu kaufen kriegt. Das sind meistens rotfleischige, also so orangerot.
Stimmt, die kenne ich auch. Wie erkenne ich denn jetzt und woran erkenne ich das und wann überhaupt, dass die Süßkartoffel eine Wurzel hat, die groß genug ist, dass ich sie essen kann?
Die werden bis zum Frost drin stehen gelassen. Je länger sie stehen, desto mehr können sie wachsen. Und wenn der erste Frost drüber gegangen ist, dann ist das Laub ja hin. Die sind aber dadurch, dass sie unterirdisch wachsen, vor Frost geschützt, ne? Und dann kann man sie rausnehmen. Weil wenn das Laub kaputt ist, dann kann die Pflanze keinen Zuwachs mehr machen. Also dann, man lässt sie wirklich bis zum ersten Frost drin und dann holt man sie raus.
Also wieder so ein bisschen Schatzsuche.
Ja, aber wenn das ordentlich funktioniert, ich habe letztes Jahr welche in einem Hochbeet gehabt, da habe ich richtig pro Pflanze bestimmt einen Pfund bis ein Kilo rausgeholt.
Wahnsinn, ich freue mich.
Ja, der Winter, wir lieben ihn dann umso mehr, wenn die Süßkartoffel auch noch dazu kommt. Und in dem Kübel so eine große Schatzsuche wird es nicht, weil wir haben ja den umgrenzten Raum und wir wissen ja, wo wir buddeln müssen. Und ich glaube nicht, dass bei der Süßkartoffel irgendwas fremd hier im nächsten Jahr auch irgendwo rauskommt.
Das stimmt natürlich, aber ich hatte zuletzt ja keine guten Erfahrungen mit meinen Kartoffeln gemacht. Wahrscheinlich, weil die Erde zu gut war und sie die ganze Kraft irgendwie ins Grünzeug gesteckt haben. Aber ich meinte damit eher, dass man nicht weiß, wie viel und was genau man ernten wird.
Ja, das ist natürlich immer spannend. Ne? Das macht ja auch das Gärtnern so ja, interessant. Ne? Man investiert ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld auch natürlich, aber man wird dann hinterher umso mehr belohnt.
Ja, hoffentlich. Vielleicht ist auch nichts dran.
Ja, Martina, guck mal, wir sind jetzt hier im dritten Jahr. Und haben wir bisher immer schlechte Laune gehabt? Nein, wir freuen uns immer und wir essen und wir ernten und wir planen und wir machen und wir tun. Und ach, Gärtnern ist so schön.
Amen. Und es ist jetzt so mitten im Sommer auch noch nicht zu spät für die Süßkartoffel?
Nein, also diese Pflanzen hier, die haben ja schon einen halben Meter und die haben auch schon ordentlich Laub. Die können im Prinzip, wenn die sich einwurzeln, können die sofort loslegen.
Und ich kriege die auch noch so in der Gärtnerei?
Ich habe sie in der Spezialgärtnerei gekriegt. Also ein normaler Gärtner wird sie nicht haben. Es gibt auch Zierformen, die werden auch angeboten mit rotem Laub und mit grünem Laub. Kann man auch essen, aber ob die schmecken, weiß ich nicht. Also diese hier sind extra zum Essen gezüchtet. Aber wie gesagt, die Zierformen kriegt man eigentlich auch in der Gärtnerei in jedem Sommerblumensortiment.
Okay, aber da muss man vielleicht mal ein bisschen auf die Suche gehen, aber es gibt sie noch zu kaufen. So, Claudia, damit sind wir durch für heute. Wir haben wieder einiges gepflanzt und gesät. Vielen, vielen Dank. Und wir sind damit voller Freude auf den Winter fast. Dass ich das mal sagen würde.
Ja, aber ein bisschen Zeit ist ja noch, ne? Also ein paar Monate haben wir noch, wo wir noch was anstellen können, dass das im Winter dann im Prinzip auch was zu essen gibt.
Genau, und demnächst sind dann auch irgendwann mal die Tomaten reif. Das heißt, nein, wir freuen uns erstmal auf den richtigen Sommer.
Ja, aber du hast es ja schon gesagt, wir haben ordentlich was in die Beete gebracht heute. Salate, Gurken, Malabarspinat, Kohlsorten und jetzt als Krönung die drei Süßkartoffeln. Es wird einfach ein toller Herbst. Wir gucken, wie sich alles entwickelt, wie die Winden und so weiter und so fort. Und wir gießen, wenn es notwendig ist und düngen natürlich regelmäßig. Claudia, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder bei uns gewesen bist. Ohne dich wären wir längst nicht so weit, Martina, nicht?
Auf gar keinen Fall.
Ja, hat auch wieder Spaß gemacht.
Das freut uns. Und wenn ihr vielleicht auch schon mal exotische Dinge, exotisches Gemüse oder vielleicht nicht ganz so alltägliches Gemüse in euren Beeten angebaut habt, dann schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrungen an garten@ndr.de. Und wenn ihr einfach Fragen rund ums Thema Gärtnern, Pflanzen und Gemüse habt, dann zögert nicht, schickt uns auch einfach eine E-Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, wenn ihr ihn an Freunde weiterleitet, weil ihr glaubt, auch die können auch ein bisschen Tipps und Tricks und Rat und Hilfe für einen Garten oder für einen Balkon gebrauchen. Empfehlt uns sehr gerne weiter. So, und in der nächsten Folge, dann sind ja auch schon wieder Thomas und Samir am Start.
Liebe Grüße aus Kiel. Wir freuen uns darauf, in der kommenden Folge über das Thema Bewässerung zu Urlaubszeiten zu sprechen. Denn auch wenn es bis zu den Sommerferien noch ein bisschen hin ist, kann man da schon ein bisschen was vorbereiten. Nämlich was, Thomas, zum Beispiel?
Wir können uns zum Beispiel um Pflanzen kümmern, die den Boden ein wenig beschatten und dazu beitragen, dass weniger Wasser verdunstet wird. Dazu gehören zum Beispiel eine niedrigbeimende Storchnadel.
Thomas, nicht alles jetzt schon verraten.
Stimmt, natürlich.
Den Rest hört ihr einfach im Podcast.
So ist es, wie die Mulchauflagen und. Viel Spaß, hört mal rein.
Und die Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst und eine Woche später dann hier. So, und ganz zum Schluss haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir bauen ja hier Gemüse im kleinen Stil an, vor allem aus Spaß. Landwirtinnen und Landwirte, die machen es natürlich, um damit Geld zu verdienen und um die Gesellschaft zu ernähren. Und nicht nur mal mit so einem kleinen Salat zum Abendessen. Aber so richtig viel weiß man oft ja gar nicht über Landwirtschaft, obwohl wir jeden Tag mit den Produkten zu tun haben. Der Podcast 63 Hektar will genau das ändern. Stadtkind und Moderator Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mogwitz, die sprechen da auch mit Gästen über ganz verschiedene Aspekte rund um Landwirtschaft. Es geht mal kritisch um Themen wie Subventionen, Glyphosat und Düngen, auch mal menschlich darum, wie ein schwuler Landwirt auf dem Dorf so klarkommt oder wie ein blinder Landwirt mit seinen Tieren umgeht. Oder es geht eben darum, warum zum Beispiel krumme Gurken am Ende nicht im Supermarkt landen. 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast, natürlich auch in der ARD Audiothek. So, jetzt habe ich auch ganz viel gesabbelt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Buddeln. Macht's gut.
Tschüss.